Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute ist Frieda zu Gast. Sie und ihr Freund Johnny leben in Stellenbosch in Südafrika und ihr wisst, ich liebe das Land, ich liebe das südliche Afrika, also könnte ich mich stundenlang darüber unterhalten. Vor 2 Jahren hat es die beiden dorthin gezogen. Johnny hat sich dort mit einer Solarenergiefirma selbstständig gemacht, während Frieda weiterhin für eine deutsche Firma von Südafrika aus arbeitet. Sie haben es geschafft, von dem viele träumen. Sie haben sich ein Leben im südlichen Afrika aufgebaut, mit allen seinen Vor- und Nachteilen. Darüber sprechen wir in dieser Folge auch etwas. Wir sprechen aber auch über ihren letzten Roadtrip durch Namibia und Botswana. Zwei grandiose Länder, von denen wir hier bei Off the Path auch super große Fans sind. Am Ende ist Frieda auch fast überzeugt, nächstes Jahr bei unserer Safari-Reise ins Okavango-Delta mitzukommen und sie versucht gerade wirklich alles Mögliche dafür zu machen. Sollte sie sich wirklich einen Platz schnappen, dann hätten wir noch 2 oder 3 Plätze für 2024 frei. Also vielleicht seid ihr auch überzeugt, kommt auf jeden Fall mit in einen der letzten Wildnissen Afrikas und erlebt das Okavango-Delta mit uns im Mai 2024. Ihr habt dabei die Wahl zwischen 8 und 15 Tagen. Schaut also super gerne bei www.offthepath.com/Gruppenreisen vorbei für das genaue Datum und auch die Preise. Nun aber ganz viel Spaß mit dieser Folge über eine meiner Lieblingsgegenden der Welt. Mehr zu Frieda und auch Johnny findet ihr auf deren Instagram-Kanal Johnny and Frieda. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, Sebastian.
Schön, dass du da bist. Schön, dass es klappt.
Ja, ich freue mich auch total.
Wo ist deine bessere Hälfte?
Der ist gerade in Südafrika, der Jonathan, und passt auf unseren Hund auf und installiert fleißig Solaranlagen, während ich gerade in Deutschland bin bei meinen Eltern.
Wollte ich gerade sagen, wenn er in Südafrika bist und das so ausgesprochen hast, dann heißt das ja, dass du da gerade nicht bist. Du bist in Deutschland gerade unterwegs. Auch ganz schön.
Ja, total. Ich habe mit dem Wetter tatsächlich auch ganz Glück, obwohl ich in der Nähe von Hamburg bin, wo es ja immer ein bisschen am Regnen ist, aber ja. Kann noch so ein bisschen den Spätsommer mitnehmen.
Dann bist du aber noch nicht so lange hier.
Genau, ich bin letzte Woche angekommen. Genau.
Letzte Woche ist auch gutes Wetter.
Sehr gut.
Ich war ja jetzt auch gerade in Hamburg, deswegen weiß ich das. Und ich sitze jetzt gerade nicht allzu weit weg von dir entfernt in Hannover. Weshalb ich hier mein ganzes Profi-Equipment gerade nicht dabei habe. Und Jonathan ist in Südafrika, was ja auch wunderschön ist. Aber da ist natürlich jetzt gerade ein bisschen kälter und der Frühling dürfte so bald anfangen.
Genau, ja. Also wir sind jetzt mit der richtig kalten Jahreszeit, wo wir ja auch dann so Temperaturen bis 3 Grad mal bei uns hatten in Stellenbosch, sind wir durch. Und dann auch mit der Heizperiode und dem ganzen Holz rein und rausschleppen. Genau, und jetzt so langsam fängt alles an zu blühen. Wir haben Mandelbäume auf der Farm, wo wir wohnen zum Beispiel. Das kommt so langsam alles und es wird auch wieder ein bisschen wärmer tagsüber. Das ist ganz angenehm.
Ja, hat es denn dieses Jahr geschneit?
Ja, tatsächlich schon. Also in der Nähe von Worcester, wenn man da hinten Richtung, also mehr ins Land rausfährt quasi auf den Bergen, da könnte man den ein oder anderen Schnee so im Juni, Juli tatsächlich entdecken. Und oben in Limpopo auch. Also die Jungs hatten eine Installation mit Jonathan Solarfirma da oben. Und auf dem Rückweg sind die dann auch am Straßenrand angehalten, weil ganz viele vom Team überhaupt noch gar keinen Schnee gesehen haben. Und da sind auch super schöne Bilder entstanden, wo die Jungs irgendwie Schnee essen und Schneeengel dann machen am Straßenrand. Und ja, es war auf jeden Fall sehr cool, das zu sehen.
Ja, das Krasse ist ja, dass es ja früher echt zur Besonderheit, eine Besonderheit war, wenn halt irgendwie da unten am Kap so ein bisschen Schnee oben in den Bergen war. Und es mittlerweile echt immer öfters passiert, ne?
Ja, also die 2 Jahre, wo wir jetzt da sind, war wirklich jedes Jahr zumindest so die Spitze bepudert bei den Bergen.
Ja, so ist das. Früher auf Mallorca ist das auch so gewesen, dass immer mal wieder in den Bergen Schnee war und heutzutage jetzt eigentlich fast jedes Jahr, wenn es nur für ein paar Tage ist, aber immer Schnee. Also das man kann es nicht leugnen, dass sich da was verändert. Aber so, jetzt mal zum Thema. Also viel Südafrika. Viel Südafrika haben wir jetzt schon besprochen. Also ihr lebt in Südafrika.
Genau, seit 2 Jahren jetzt. Wir sind im September 2021, haben wir unsere Koffer gepackt und sind ausgewandert. Genau, und haben uns dort ein kleines Cottage auf einer Farm in der Nähe von Stellenbosch gesucht zur Miete. Und da leben wir jetzt.
Also es gibt schlechtere Orte auf der Welt als Stellenbosch.
Definitiv, ja.
Es ist ein so unglaublich schöner, ruhiger und toller Ort und du hast Kapstadt um die Ecke und du hast so unglaublich viel zu tun, also zu sehen rundherum. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr darunter seid?
Ja, also ich spring mal ein bisschen in der Zeit und zwar nach 1997 beziehungsweise 98 auf den Jahreswechsel und zwar eigentlich zu Jonathans Eltern. Die sind nämlich beide Pfarrer und haben eine Missionarstelle in einer deutschen Gemeinde in KwaZulu-Natal angenommen und sind dann mit Kind und Kegel und einem Container, also Kindern und Kegel quasi, 4 an der Zahl, nach Südafrika ausgewandert, nach Hermannsburg damals. Und Jonathan hat seine Kindheit von 6 bis 12 Jahren in dieser Gemeinde verbracht. Danach war die Missionarstelle quasi zu Ende, das ist ausgelaufen und die Eltern sind dann mit den Kindern wieder zurück. Und in ihm war halt immer dieser Wunsch so, okay, wenn es irgendwie nochmal geht, gerne nochmal in das Land zurück. Und ich habe von meinem Vater halt so ein bisschen was mitbekommen. Der ist nämlich früher zur See gefahren, auf dem Dampfschiff hat er in der Maschine gearbeitet und ja, ist viel Cape Town angelaufen, Durban, Walvis Bay in Namibia. Und ja, ich habe da so ein bisschen Blut geleckt quasi und mir dann gedacht, okay, irgendwie möchte ich dieses Land auch mal sehen. Das klingt irgendwie alles total cool. Und habe dann 2018 für mein Lehramtsstudium damals noch ein Praktikum gemacht in Kapstadt für 4 Monate. Und habe mir die Stadt dann einfach mal so ein bisschen angeguckt, bin dann später mit einer guten Freundin von mir auch noch nach Namibia, habe dann Roadtrip gemacht und mir hat das alles total gut gefallen. Also die Landschaft, also ich meine, bei Cape Town kann man jetzt ja nicht so richtig von Afrika an sich sprechen,
Nein.
sondern das ist ja so ein bisschen, ja, ich sag mal, die sehr touristisch, sehr westlich und wenn du dann halt so ein bisschen ja von den Tart Road runterkommst, dann kriegst du ja erstmal dieses Africa-Feeling und das ist einfach was mich total fasziniert hat, total gecatcht hat und ja, dann war ich quasi auch angefixt von dieser Idee und irgendwie kam das dann, ja, dass wir immer mal wieder drüber gesprochen haben und es fehlte so ein bisschen der Grund, dass wir gehen. Also ist ja schön, da zu leben, aber irgendwas muss man ja auch machen. Und Jonathan hat auch Ingenieurswesen studiert und ja, dann kam irgendwie so die Idee, okay, Südafrika ist in einer Energiekrise, was kann man da Sinnvolles machen? Okay, Photovoltaikfirma gründen. das hat er dann auch gemacht, Ende 2020. Und ja, dann sind ja diverse Prozesse, die durchlaufen werden müssen, bis man dann erstmal so eine Firma gegründet hat. Und nachdem das alles abgeschlossen war, auch nach ewigem Hin und Her mit Visum beantragen und man muss irgendwie so einen ganzen Businessplan schreiben, den man dann an das Wirtschaftsministerium von Südafrika schickt. Das muss dann genehmigt werden. Und ja, dann war noch so ein bisschen die Frage, okay, wir sind in einer Beziehung, was ist mit mir? Und ich habe zu dem Zeitpunkt ein Fernstudium in Österreich gemacht, auch im Bereich erneuerbare Energien und habe dann gesagt, okay, das kann ich remote machen. Weißt du was? Ich komme mit. Und ja, dann haben wir die Sachen gepackt und sind da runter.
Super spannend. Also zweierlei. Also erstens, dass es halt ihr genau das macht, was halt eben das Land braucht und ihr da irgendwie so eine Nische gefunden habt, mit der sie euch ja auch relativ schnell und einfach reingelassen haben, weil das tun sie ja gar nicht mehr so einfach und so schnell. Ja, dass ihr einfach so zusammen halt eben diesen Weg für euch gefunden habt.
Genau. Also ich arbeite tatsächlich nicht bei Manchula, also so heißt die Firma von Jonathan. Ich habe am Anfang mal so ein bisschen mit meiner Expertise ausgeholfen, weil ich auch viel in der Photovoltaik gearbeitet habe. Ich arbeite jetzt tatsächlich für ein deutsches Unternehmen im Homeoffice und beschäftige mich eher so mit Elektromobilität und Ladeinfrastruktur. Heißt aber leider auch im Umkehrschluss, dass Jonathan ein Arbeitsvisum hat oder was heißt leider, für ihn super, aber ich bin mit meinem Touristenvisum da und muss dann halt wirklich alle 3 bis 6 Monate rausfliegen, weil wir jetzt auch gesagt haben, okay, die einzige Möglichkeit wäre, dass ich entweder bei einer südafrikanischen Firma einen Job bekomme. Das ist allerdings nicht so einfach, Non-Resident dann einen Job zu bekommen, weil die natürlich erstmal logischerweise SüdafrikanerInnen bevorzugen. Mhm. Und ansonsten, ja, hätten wir halt heiraten müssen direkt. Aber das jetzt als Grund zu nehmen, so hey, wir heiraten wegen einem Visum, haben wir auch gedacht, okay, nee, es gibt bessere Wege, das vielleicht irgendwann mal zu machen. Mhm. Genau, und haben dann gesagt, okay, es geht auch erstmal so. Freut sich die Familie und ich auch.
Ja. Also du fliegst einfach immer mal wieder zurück nach Deutschland oder aber ihr kombiniert das einfach mit einer Reise nach Namibia, Mosambik oder sonst irgendwas.
Genau. Ich habe auch so ein bisschen gehofft, dass ich bei der Wiedereinreise jetzt neue 90 Tage bekomme. Das hat allerdings nicht geklappt und jetzt habe ich mir halt dann vor 1,5 Wochen noch spontan einen Flug nach Hamburg gebucht. Normalerweise fliege ich nach Frankfurt, aber das war jetzt die günstigere Alternative tatsächlich. Und jetzt freue ich mich über 2 Wochen Zeit mit Freunden und Familien im Norden.
Ja, auch sehr schön. So, und jetzt, ihr seid jetzt, was hast du gesagt, seid ihr rübergezogen? Vor 2 Jahren, ne?
Genau.
Ja. Und wie waren diese 2 Jahre?
Intensiv, wenn ich es in einem Wort zusammenfasse. Schön, intensiv, es sind unglaublich viele verschiedene Eindrücke. Also ich sag mal so, wir haben ja unseren Instagram-Account und das, was man da sieht, das ist natürlich, ich würde mal sagen, 80% schön. Also unglaublich tolle Bilder und Roadtrips und so das Ganze drum und dran, was man halt nicht so richtig sieht, sind so ein bisschen so die Kehrseiten, ne? Also dass man dann irgendwie abends schon mal am Feuer sitzt, gerade so die ersten paar Monate und so ein bisschen Heimweh bekommt doch, weil man sich erstmal mit der neuen Situation akklimatisieren muss. Und auf Jonathans Seite natürlich auch erstmal ganz viele Fragezeichen und so ein bisschen Unsicherheit. Da ist ja auch mit finanziellen Mitteln einfach da reingegangen. In so eine Firmengründung, so klappt das? Wird das überhaupt angenommen? Ich meine, auf dem Papier klingt das erstmal alles ganz schön, wenn man so einen Businessplan schreibt. Und dann ist ja aber noch die Sache, wird es überhaupt vor Ort angenommen? Und er hat noch sehr viele Kontakte gehabt in KwaZulu-Natal, von denen auch die ersten Kunden geworden sind und dann Solaranlagen abgekauft haben bei ihm. Aber im Western Cape, was wir uns eigentlich so ja als Wohnort auserkoren haben, war das die ersten paar Monate echt ein bisschen mau. Und für ihn war das ja doch eine herausfordernde Zeit, würde ich sagen, da dann einfach drüber zu stehen und dann halt auch immer wieder dieses Selbstvertrauen in sich zu haben und zu sagen, okay, I can do it. Das wird schon irgendwie kommen. Und er hat glücklicherweise einen wunderbaren Businesspartner gefunden vor etwa einem Jahr. Also er macht die ganze Planung und sein Partner macht die Elektroinstallation und die haben echt gutes Team auf die Beine gestellt, was ja auch nicht ganz so einfach ist. Und das hat nochmal vieles ein bisschen besser gemacht. Und genau, bei mir auf der anderen Seite war das so ein bisschen herausfordernd. Ich habe meine Masterarbeit noch zu Ende geschrieben in Südafrika. Und dann aber wirklich einen Arbeitgeber zu finden, der das, ich sag mal, alles so mitmacht mit der Sache, dass ich in Südafrika sitze und dann aber gerne in Deutschland arbeiten möchte. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und da gab es auch einige Ups und Downs. Und es ist natürlich auch eine Herausforderung als Paar. Also wenn man jetzt sagt, okay, man packt wirklich die Sachen, man ist irgendwie nur noch ein Zweierbond und ist am anderen Ende der Welt, 9000 Kilometer weg von der Family. Und wir sind beides eigentlich sehr große Familienmenschen, dann bringt es auch mal den einen oder anderen Clinch mit sich. Und man muss sich dann immer wieder zusammenraufen, sich irgendwie so ein bisschen aufs Wesentliche besinnen und sagen so, okay, wir haben uns dafür entschieden, wir passen eigentlich gut zusammen, wir können das irgendwie hier machen. Ja, und im Endeffekt würde ich immer noch sagen, dass das die richtige Entscheidung war. Also ich fühle mich super wohl, es ist total schön und ja, das Einzige sind so ein bisschen soziale Kontakte. Also das kommt jetzt so langsam, aber Stellenbosch ist tatsächlich sehr clicky, muss man sagen. Also wenn man, gerade wenn man kein Afrikaans spricht, wir nehmen seit letztem Jahr, nehmen wir Afrikaansstunden, aber du merkst schon, dass so ein bisschen mehr die Sprachbarriere ist im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Cape Town.
Mhm. Also tatsächlich sagt man ja auch, also das verstehe ich total, dass das Stellenbosch clicky ist, ist ja auch eigentlich so ein, das ist ja ein kleiner Ort.
Ja.
Hast natürlich die Studenten, aber das ist natürlich nicht eure Zielgruppe wahrscheinlich. Also,
ja, wir sind so in between irgendwie. Also wir können uns noch vom Mindset da so ein bisschen mit identifizieren, aber ja, irgendwie ist man halt doch schon am Arbeiten.
Kann ich auch, aber siezen tun sie mich dann trotzdem irgendwie.
Ja, und ja, genau.
So, hey, what the fuck?
Ja. Ich bin doch so genauso, alt bin ich doch noch gar
ich
nicht.
Ich bin doch genauso alt wie ihr. Ach nee, scheiße, ja. Nee. Also das hast du halt, dann hast du halt natürlich halt einfach so die Locals, aber es sind halt eben nicht so viele. Und dann hast du halt Kapstadt. Und tatsächlich sagt man, dass das Western Cape verschlossener ist als zum Beispiel Gauteng, also Johannesburg, dass die Leute viel offener in Johannesburg gegenüber Fremden sind. Ja, kommt halt vielleicht dazu, dass es vielleicht ein bisschen schwerer ist da unten.
Ja, das kann auf jeden Fall sein. Also es ist so die Experience, die wir wirklich die letzten zwei Jahre gemacht haben. Und für Jonathan ist es super, weil er mit seinem Businesspartner, mit dem Emil, jetzt auch wirklich so ein bisschen freundschaftlich interagieren kann. Und er hat aus seiner Schulzeit auch noch ein, zwei Freunde in Cape Town, die quasi runtergezogen sind von Natal. Genau, und bei mir kommt es jetzt so langsam, dass ich witzigerweise auch über Instagram Freundschaften geschlossen habe, was ich nie gedacht hätte, dass das wirklich passiert. Also man kriegt das manchmal so ein bisschen mit am Rande, aber ja, da habe ich jetzt wirklich zwei Freundinnen, sage ich mal, kennengelernt und bin total happy darüber, weil das fehlt dann halt schon, wenn man so zu Hause sitzt, vielleicht auch ein bisschen zu sehr aufeinander sitzt und sich so denkt so, ach, jetzt mal irgendwie einen Wein trinken gehen oder einfach mal auf einen Kaffee treffen oder so.
Hm.
Das muss einfach sein.
Ja, ja. Das kenne ich. Also ich lebe ja auch, am Ende sind wir ja auch ausgewandert vor zwei Jahren und es geht uns ja nicht anders. Also wir haben Freunde auf Mallorca, aber die Insel ist dann doch auch nicht so klein, dass sie halt eben nicht um die Ecke leben. Und man kann sich halt eben nicht regelmäßig treffen und ab und zu ist es so, ah, jetzt ein Drink oder jetzt einfach, oder ja, ein Drink, also jetzt einfach mal irgendwie was machen oder jetzt irgendwo was essen gehen oder sonst irgendwas.
Raus,
also
einfach mal.
Raus, und das ist ein bisschen schwer. Und diese Freunde, die du getroffen hast, sind das ein Deutsche oder sind das ein Südafrikaner?
Die sind beide aus Deutschland tatsächlich. Die eine hat auch eine ganz coole Story, die hat einen Südafrikaner geheiratet, die haben jetzt in Deutschland gelebt und sind jetzt quasi wieder zurück ausgewandert, wenn man das so sagen kann. Und die andere Freundin kommt aus Berlin und hat sich selbstständig gemacht mit einer Investmentberatung. Die macht das auch alles online und die ist jetzt nach Camps Bay gezogen. Also ja, auch irgendwie so ganz coole, sehr inspirierende Lebensläufe, finde ich tatsächlich auch.
Ja. Und sag mal, eine Sache, die mich, also Kapstadt und Südafrika hat mich auch selber immer sehr, sehr gereizt. Also es ist so ein Ort, wo ich immer gesagt habe, boah, da könnte ich leben. Und wir haben ja auch schon mal irgendwie so drei, vier Monate da gelebt und House-Sitting und so weiter gemacht und sind ja jedes Jahr zweimal dort. Haben uns aber irgendwann gesagt, so, boah, nee, ich glaube, wir können es nicht. Wir könnten uns nicht immer wegsperren.
Ja.
Das ist ja schon so eine Sache, die man halt auch ansprechen muss. dass halt, also wenn du richtig reich werden möchtest in Südafrika, dann investierst du in eine Firma, die Zäune herstellt.
Ja, oder Alarmanlagen, machst eine Security-Firma genau. auf oder so. Ja.
Weil alles ist weggesperrt. Die Weißen sperren sich weg, die Schwarzen sperren sich weg, die Tiere sperren sie auch weg. Also es ist alles weggesperrt. Und alle gegen, also das muss man ja auch sagen, alle irgendwie auch mal so gegeneinander. Niemand traut dem anderen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Das ist so meine Beobachtung.
Nee, absolut. Wir haben das, also dadurch, dass wir jetzt ja auch im Urlaub waren in Botswana zum Beispiel, hatten wir so ein bisschen den krassen Vergleich, gerade wenn man Maun nimmt. Banales Beispiel, was war das, ein Transformer oder so, da an der Straße stand, da war halt einfach ein Zaun drum. So ein brusthoher Zaun in Botswana. Das würdest du in Südafrika niemals finden. Da ist viermal NATO-Draht drum, da ist, weiß ich nicht, ein 3 Meter hoher Zaun. Und ja, ich meine, allein schon die Estates, die du hast, die Gated Communities, wie der Name schon sagt, da sind Zäune drum, da ist Stacheldraht drum, da ist ein Elektrozaun drum. Und teilweise kommst du da auch nur mit einem Permit rein. Also du musst dich ja quasi bei deinen Freunden vorher anmelden und musst dann sagen, okay, ich möchte zu Nummer, was weiß ich, 42A. Und dann lassen die dich durchfahren, scannen vorher irgendwie den Barcode auf deinem Auto, den scannen die dann auch nochmal, wenn du rausfährst. Also das ist schon extrem. Es ist auf jeden Fall eine Umstellung, wenn man aus so einem klein behüteten Kuhdorf kommt wie ich, wo man irgendwie den Wintergarten auflässt, wenn man 2 Stunden im Wald irgendwie rumläuft, weil man sich so denkt, okay, es passiert halt eh nichts. Die Nachbarn sitzen irgendwie auch noch im Garten. Vielleicht sitzt noch einer auf dem Balkon. Das ist so ein bisschen Neighborhood Watch. Wir hatten tatsächlich auch im ersten Jahr, wo wir dort gelebt haben, ich glaube insgesamt 5 Zwischenfälle, die zum Glück nicht irgendwie körperlich waren, sage ich mal so, sondern uns wurde tatsächlich dann von unserer Vermieterin gesagt, okay, das sind meistens, ja, blöd jetzt ein Stigma aufzustellen, aber die Jungs von den anderen Farmen, die sich halt am Wochenende betrinken und irgendwie irgendwas Metallisches suchen, um das halt für Gras zu vertippen oder dergleichen. Und wir hatten das dann, dass die zum Beispiel von unserem Gate die Batterien geklaut haben. Also wir haben 2 Gates an der Farm, da sind auch so, ja, Metallkästen quasi drum. Das Schloss wurde aufgebrochen, die Batterie wurde geklaut, dann hat halt das Tor nicht mehr funktioniert. Dann hat der Elektrozaun mal nicht funktioniert, dann sind sie irgendwie rübergekrabbelt auf die Farm und haben an unserer Haustür gerüttelt, wo zum Glück dann auch nochmal ein Gate vor war. Das heißt, reingekommen sind sie nicht. Und letztes Jahr im Mai war mal ein Zwischenfall, da war Jonathan auch auf Installation und ich saß irgendwie im Bett und habe gelesen mit einer Handytaschenlampe, weil wir ja Loadshedding haben. Also Südafrika hat ja zu wenig Strom und dann wird ja immer mal wieder der Strom abgestellt in bestimmten Stadtteilen. Das heißt, das Haus war mehr oder weniger dunkel. Und ich hatte das Schlafzimmerfenster so auf Kipp und auf einmal hat da irgendjemand dran gerüttelt. Und ich habe so Angst gehabt. Ich bin irgendwie über das Bett rüber gekrabbelt und mehr oder weniger zu unserem Hund in den Korb. Und habe dann die Security-Firma gerufen und dann waren die natürlich schon weg. Also keine Ahnung, was das jetzt genau war. Man hat irgendwie vom Schlafzimmerfenster ein paar Fußspuren gesehen, aber das war schon so, wo man sich so dachte, so, okay, das kennt man nicht. Das will man auch eigentlich nicht kennen. Und es ist ein eigenartiges Gefühl.
Ja, also das ist halt genau das. Das ist dieses Gefühl, also als wir dort House-Sitting gemacht haben, auch ein ganz tolles Haus in, ich muss mir kurz überlegen, wo das war. Wie heißt denn dieser Ort, wo man halt auf den Tafelberg schaut?
Tamburskloof?
Nee, fällt mir bestimmt gleich ein. auf jeden Fall, da haben wir jetzt, wir haben halt auch so einen riesengroßen Bungalow mit Pool und allem drum und dran und natürlich halt eben auch doppelt abgezäunt, alle Fenster haben nochmal irgendwie ein Gitter davor, die Türen haben Gitter davor, also man sperrt sich halt schön weg und trotzdem, und man hat irgendwie eine 2,5 Meter Mauer und so weiter und trotzdem haben es Leute geschafft, über diese 2,5 Meter Mauer zu springen, man hat überall Fußspuren in den Beeten gesehen, während wir da dort waren und als wir ausgezogen sind und als diese Besitzer wieder da waren von ihrem Urlaub und wir das Haus wieder übergeben haben, ein Tag später ist jemand eingebrochen, also richtig eingebrochen, während die zu Hause waren. Bewaffnet mit Waffe und allem drum und dran. Und ich dachte so, Alter, hätten auch wir sein können, ne? Und das ist so für mich, also wo ich sagte, boah, das ist Südafrika, ne, alles. Und dann haben die auch nochmal alles mit noch mehr Stacheldraht über dieser 2,5 Meter Mauer, dann nochmal Strom.
Ja.
Und dann denkst du so, wow.
Mhm.
Und das andere Extreme ist, dass wir halt von dort, von unserem 3,5, 4 Monate Aufenthalt in Südafrika, dann nach Südspanien gegangen sind. Und dann sind wir halt am Strand spazieren gewesen und es war Sonnenuntergang und Line wollte noch in den Supermarkt und dann, ich so, boah, nee, ich nicht, ich gehe zurück in die Wohnung. Und die so, ach so, dann gehe ich nicht. Und ich so, hä? Wieso? Ach so, ja klar, ich bin ja in Europa. Ich kann ja hier im Dunkeln noch in den Supermarkt gehen. Ja klar, ja okay, dann geh schon mal und dann gehe ich in den Supermarkt, dann sehen wir uns gleich. Und das war nach 3, 4 Monaten war das so einprogrammiert. Es ist dunkel, du gehst jetzt nicht mehr raus.
Ja, schon. Also ich würd mich persönlich da vielleicht fast ein bisschen als naiv bezeichnen, weil ich mir immer so denke, so okay, wir wohnen in Stellenbosch, das ist relativ gut behütet eigentlich. Das heißt, wenn du in der Dämmerung nach dem Sonnenuntergang mit dem Hund noch die Straße dann lang gehst, dann passiert eigentlich auch nichts. Also wir haben auch einen relativ großen Hund, das muss man vielleicht dazu sagen, der super lieb ist und der ist auch absolut nicht auf Menschenangriffe, sage ich jetzt mal, trainiert. Also wir haben den nicht abgerichtet in irgendeiner Form, aber allein seine Präsenz ist schon für vielleicht den einen oder anderen ein bisschen furchteinflößend, sagen wir mal so. Und das hilft natürlich auch. Also ohne den würde ich da jetzt vielleicht nicht so die Straße langlaufen, zumindest nicht alleine. Aber man muss tatsächlich schon sagen, dass Stellenbosch im Vergleich zu Kapstadt sicherer ist. Also es ist nochmal was anderes bei den Farmen.
Absolut, absolut.
Genau, wobei ich auch wirklich sagen muss, ich habe in Kapstadt selbst noch keine Zwischenfälle gehabt, glücklicherweise, oder wir. Ich habe das immer nur mitbekommen von anderen. Also mir ist mal in Stellenbosch fast das Portemonnaie geklaut worden im Liquor Store. Aber ja, da hat das ein Security Guard dann halt bemerkt und es konnte relativ schnell aufgeklärt werden. Aber ich bin dann eher so ein bisschen gepolt, dass ich mir sage, okay, ich habe ein Bewusstsein dafür, dass es da ist. Ich möchte aber auch nicht verängstigt irgendwie in so einem gläsernen Kasten leben. Also ich denke mir dann eher so ein bisschen, okay, das hätte mir in Deutschland auch passieren können. Gucken wir mal, was jetzt so kommt und dann versuche ich noch mal ein bisschen die Meinung irgendwie zu revidieren, weil ich habe keine Lust, in Angst zu leben und Jonathan genauso wenig. Und ich denke, wenn man ein Bewusstsein dafür hat und die Augen irgendwie offen hat, dann ist das schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Aber ich möchte mich so ein bisschen davor hüten, alles direkt so negativ zu sehen. Weil vielleicht auch nicht so ein ganz cooles Mindset.
Ja, ja. Dann lass uns über das Positive jetzt weiter sprechen. Darüber haben wir jetzt
gerne gesprochen.
Und zwar dieses Leben, wie es sich verändert hat und vor allem, wie sich eure Freizeit verändert hat. Denn ich glaube, die hat sich halt auf jeden Fall sehr, sehr positiv verändert. Ich habe ja gesehen, was ihr so alles so treibt. Und vor allem ist natürlich das Western Cape ein Ort, wo du halt, naja, also wenn du da Langeweile bekommst, dann machst du einfach wirklich was falsch.
Definitiv, ja.
Also es gibt einfach so unglaublich viel zu tun. Die Küste hoch, die Küste runter, vor Ort, es ist einfach unglaublich viel zu tun. Wie verbringt ihr denn jetzt eure Freizeit?
Vielseitig. Also wie du es gerade schon beschrieben hast, es gibt einen Haufen an Möglichkeiten, was man machen kann. Ich meine, Stellenbosch, die Weinregion schlechthin in Südafrika. Das heißt, das ein oder andere Wochenende verbringen wir auch gerne mal bei einem Wine-Tasting draußen in der Sonne mit einem schönen Cheeseplatter. Wir gehen beide super gerne wandern. Das freut den Hund natürlich auch immer sehr, wenn wir dann irgendwie mal die Berge hochkraxeln. Wir haben quasi direkt hinter unserem Cottage beginnt das Stellenbosch Mountain, was auch eine sehr schöne Wandermöglichkeit ist. Jonathan hat nach 2 Jahren jetzt endlich seinen Paragliding-Schirm wieder und ist jetzt vor 2 Wochen ungefähr das erste Mal geflogen, auch vom Stellenbosch Mountain. Und möchte das in Zukunft dann auch noch ein bisschen mehr betreiben. Ich meine, der Lionset bzw. Signal Hill, die bieten ja auch wunderschöne Flugmöglichkeiten. Man kann surfen gehen, 20 Minuten von uns weg ist Somerset West, auch mit einem richtig schönen Strand. Ich ich muss mich da nochmal so ein bisschen wieder reinfixen. Also ich würde gerne anfangen, aber ich glaube, die ersten paar Versuche werden relativ kläglich aussehen, wenn ich auf dem Board stehe. Da muss ich mich nochmal so ein bisschen, muss ich wieder reindiven quasi. Ja, ansonsten auch so ein Tag in Kapstadt hat was, wenn man da einfach mal so ein bisschen durchschlendert. Es gibt ja unglaublich viele schöne Orte. Wir setzen auch mit uns manchmal auch einfach irgendwie ins Auto, gucken bei so Local Guides, was es irgendwie gibt, welche Städte schön sind, vielleicht auch noch eine schöne Historie haben. Es gibt ja durch die Kolonialzeit noch unglaublich viele tolle Gebäude, die man sich angucken kann oder Orte, die für einen bestimmten Zweck geschaffen wurden, wo man dann halt irgendwie hinfahren kann. Ja, sowas in die Richtung. Mhm. Freunde treffen dann zwischendurch auch mal.
Und ab und zu mal den ein oder anderen Roadtrip.
Und ab und zu auch das, genau.
Und ihr habt ja gerade erst einen gemacht, ne? Wart ihr nicht gerade erst in Namibia und Botswana unterwegs?
Genau, das war jetzt vor, ja, ungefähr vor einem Monat sind wir losgefahren. Genau heute vor einem Monat sind wir losgefahren, sich gerade 28.
Ach, ja. Also wenn ich bis gerade eben nicht schon im Neid geplatzt bin, dann bin ich es jetzt. Jetzt bin ich. Jetzt ist er. Aber der positive Neid.
I'm sorry, ja.
Nicht nee. Dieses giftige Neid.
Nee, kann ich sehr gut verstehen. Ich meine, du hast ja auch viel Zeit, hattest du ja auch schon gesagt, und ich habe auch schon mal reingeguckt, viel Zeit in Namibia und Botswana verbracht. Und also auch wenn ich die Bilder jetzt nochmal sichte oder gestern hat mein Vater im Fernsehen auf Arte eine Doku über Namibia geguckt, ich war sofort wieder angefixt und dachte mir so, okay, wo ist die nächste Rental Company? Ich hole mir wieder ein Dachzelt, ich will da wieder hin. Es ist einfach zu schön.
Ja, also ich bin da jetzt auch, ich weiß gar nicht, wie oft ich da schon gewesen bin, weil keine Ahnung, unzählige Male. Und es ist einfach jedes Mal, also beide Länder, ne? Also man kann sie auch beide nicht vergleichen. Oder sagen wir mal so, man kann alle drei Länder nicht vergleichen. Weil man kann Südafrika mit Namibia nicht vergleichen und Namibia nicht mit Botswana. Die sind einfach total unterschiedlich. Und wie war's?
Wunderschön. Also ja, wunderschön. Wir zehren immer noch von den Erlebnissen da. Also wir sind ja eine relativ stramme Route gefahren, würde ich mal behaupten. Wir sind tatsächlich auch komplett mit unserem Auto gefahren, sind in Stellenbosch gestartet und sind dann wirklich in einem Tag weg, ich glaube 11 Stunden durchgefahren, bis nach Namibia, nach Kiertmanshoop in die Nähe. Und sind dann auch wirklich im Dunkeln angekommen. Bei entspannten 7 Grad dann noch, haben erstmal ein Feuer gemacht. Und das Coole ist ja, wenn du mit dem Dachzelt fährst, du musst ja nicht irgendwie noch groß Zeltgestänge zusammenstecken und verfällst darüber halb in einen Beziehungsstreit, sondern du machst irgendwie die Straps ab vom Zelt, klappst es einmal nach hinten um und hast quasi dein Bett. Und schläfst auch irgendwie noch relativ komfortabel da, weil du nicht, weiß ich nicht, dich auf der Luftmatratze hin und her wälzt oder dergleichen, sondern wir haben da eine richtige Matratze drin. Das ist auch echt nochmal viel wert, finde ich. Und dann haben wir dort quasi übernachtet und sind morgens bei -2 Grad aufgewacht und durften erstmal Eis kratzen. Das hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht. Und dann sind wir erstmal durch Namibia gefahren, den zweiten Tag auch nochmal echt viele Kilometer gemacht bis nach Rundu, ganz in den Norden hoch. Etosha haben wir nicht gemacht, weil, also ich war da tatsächlich schon, 2018, Jonathan noch nicht, aber wir haben gedacht, hey, wir sehen so viele Tiere bestimmt noch auf der Tour, gerade im Botswana. Und wollten dann, ich sag mal, quasi schnell dahin, schnell in den Caprivi und dann halt auch nach Botswana zu unserem Hauptziel quasi.
Also, aber ihr habt so viel ausgelassen.
Wir haben echt viel ausgelassen.
Also ja, alles.
Genau. Ja, das ist so dem bisschen geschuldet, in Anführungsstrichen, dass Jonathan auch 2018 einen Roadtrip mit seinem sehr guten Freund gemacht hat, von Windhoek quasi nach Kapstadt runter. Das heißt, die haben dann sozusagen ab Windhoek alles südlich davon gesehen. Und ich bin halt im gleichen Jahr mit einer guten Freundin von mir dort gewesen und habe da einen Roadtrip gemacht. Und da waren wir halt auch, ich sag mal, bei diesen typischen Zielen, also sprich im Etosha, bei der Spitzkoppe, sind dann halt nach Sossusvlei gefahren und so weiter.
Okay, dann ist ja okay.
Genau, und dann haben wir jetzt, für mich war das halt immer so ein Traum. Ich habe gesagt, okay, wenn ich irgendwie fertig bin mit dem Studium, was dann wirklich vor einem Jahr war, da möchte ich nach Botswana. Das ist irgendwie ein Land, was mich reizt. Ich habe Bücher drüber gelesen, ich habe Dokumentationen drüber geschaut und habe mir irgendwie gedacht, allein diese Tatsache, dass es nicht wie in Südafrika irgendwelche Fences gibt und du richtig abgezäunte Nationalparks hast, sondern die Tiere ja mehr oder weniger frei rumlaufen, das fand ich faszinierend. Allein diese Vorstellung, so okay, du fährst mit dem Auto und du kannst nicht weiter, weil da eine Elefantenherde über die Straße läuft. Mhm. Und, hab mich dann auch total gefreut, als nämlich genau das passiert ist. Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn einfach 2 Meter vor deiner Motorhaube eine Elefantenherde langläuft mit kleinen Kälbern und du auch so ein bisschen Demut einfach vor den Tieren hast, weil die ja unglaublich riesig und kräftig sind und natürlich dich im Normalfall nicht angreifen, aber du hast natürlich so ein bisschen so eine Hab-Acht-Stellung und einfach tierischen Respekt auch.
Also ist mein absoluter Albtraum, ne? Als Safari-Guide ist das mein absoluter Albtraum. Eine Gruppe Elefanten, eine Herde Elefanten mit Kälbern, also mit jungen Tieren. Oh.
Ja, wir hatten auch echt einmal eine brenzlige Situation. Also ich hab ja relativ viel mitgefilmt zwischendurch und das mit den Elefanten auf der Straße war total schön, weil die sind alle in einer Reihe geordnet vor dem Auto rüber. Es gab auch keine Nachzügler. Aber tatsächlich bei unserem zweiten Stop, das war ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Babwata Game Reserve, also in der Kwando Core Area, da sind wir auf den Campingplatz gefahren. Haben uns ein Permit geholt. Das musst du ja bei einigen Parks oder Park-Entries dann ja machen, obwohl das ja mehr oder weniger nur eine Schranke ist. Sind dann da rein und haben uns so gedacht, ach cool, 4x4 Road, also war auch richtig schön sandig, fanden wir mega gut. Ist mit unserem Auto ja auch kein Problem gewesen zum Glück. Und haben dann erst ein paar Büffel gesehen. Ich habe noch ein paar Fotos gemacht und einmal haben wir gesehen, so okay, vor uns sind Elefanten, haben das Auto halt erstmal abgestellt, den Motor direkt auch ausgemacht, weil wir direkt gesehen haben, dass da Kälber waren. Und Jonathan guckt auf einmal in den Rückspiegel und sieht so, Mist, da hinter unserem Auto ist jetzt der Elefantenbulle mit 2 jungen Bullen und wir haben gerade quasi aus Versehen die Herde geteilt, was jetzt ja prinzipiell erstmal nicht so cool ist. Und dann haben wir halt, ich denke mal, locker 20, 25 Minuten gewartet und die Elefanten sind dann alle so ein bisschen im Busch gegangen. Und dann haben wir gedacht, okay, wir versuchen es mal, ganz, ganz vorsichtig, ganz langsam an denen vorbeizufahren, weil so langsam dunkel geworden ist. Und das ist ja, wirst du vielleicht bestätigen können, nicht so eine gute Idee, im Dunkeln durch den Gamepark zu fahren.
Das nächste Übel,
vor allen Dingen, wenn man wie wir im Gegensatz zu dir keine Ranger-Ausbildung hat und da vielleicht auch noch so ein bisschen unwissender ist, wie man sich dann verhalten soll, darf, muss. Das fand die Elefantenkuh aber leider gar nicht gut, weil die nämlich dann doch noch zu nah an der Straße stand und hat halt sofort angefangen, mit den Ohren zu schlackern, hat sich vor uns aufgebaut und wir sind dann direkt zurück und haben noch gewartet und sind dann letztendlich um die Kurve rumgekommen. Und nach dieser Kurve haben sich die Elefanten dann entschieden, aber nochmal über die Straße zu gehen. Also wir sind dann, mit so einer Verzögerung von 1,5 Stunden oder 1 Stunde sind wir dann irgendwann auch im Camp angekommen, im Halbdunkeln. Aber das war auch so eine Situation, wo ich mir so dachte, okay, du kannst halt wirklich nichts machen. Und wenn so ein Elefant wütend wird und gegen dein Auto tritt, dann hast du halt einfach Pech und machst halt nichts mehr.
Nee, ganz und gar nicht. Also das ist wirklich, also Glück hast du, wenn sich Elefant aufregt und sich groß macht. Pech hast du, wenn sich Elefant klein macht. Dann hast du schon verloren. Also wenn der Kopf runtergeht, ne, und die Ohren halt an den Körper rangepackt werden, dann ist das Problem.
Ich dachte immer, wenn die fächeln mit den Ohren, dass das.
Wenn der Kopf hochgeht und die mit dem Kopf so schütteln, dann ist das eigentlich einfach nur eine Drohung, aber eigentlich eher eine, also die sagen dir schon, hau mal ab, ich habe dich schon wahrgenommen und so, aber da passiert jetzt erstmal eigentlich nichts, das ist eher Mock-Charging.
Okay.
Schlimm ist es, wenn sie den Kopf runter machen, dann hast du verloren.
Hm. Oh Mann, ja, dann haben wir ja nochmal Glück gehabt.
aber egal wie, also wirklich, also Elefanten, Kühe mit Junge, das ist eigentlich so richtig, richtig gefährlich und natürlich halt eben auch Elefantenbullen, die in der Mast sind, ne? Die sind halt eben auch richtig gefährlich. Und deswegen sage ich ja so, ey, für mich ist das halt immer, also Elefantengruppen, Herden sind als Safari-Guide eher ungern. und wenn dann nochmal vielleicht noch der Faktor Dunkelheit dazu kommt, wenn du nicht siehst, ja. Wie viele sind es, wie weit sind sie, wie groß sind sie, du hörst sie nur so ein bisschen oder du siehst nur so Schattierungen.
Ja, genau, das finde ich oder fand ich auch immer total, so ein bisschen beunruhigend. Du weißt nicht, wie viele da noch kommen. Gerade wenn du dann in diesen Büschen wirklich bist und die dann noch am Fressen sind, du weißt nicht, kommt da noch irgendwie einer aus der Dunkelheit raus oder aus dem Busch oder was auch immer. Aber wir sind angekommen. Ja,
habt ihr denn gezählt, wie viele, also ich meine, weil es halt eben so viele sind, wie viele Elefanten ihr auf dieser Reise gesehen habt?
Nee, wir haben irgendwann tatsächlich aufgehört. Es waren sehr, sehr viele. Also über 100 auf jeden Fall. Das hatten wir, glaube ich, so in den ersten, drei Tagen, würde ich sagen, sind wir über die 100 Elefanten gekommen. Unglaublich viel. Also auch viele Herden tatsächlich.
Es gibt wirklich da oben im Norden gibt's. Also das ist ja tatsächlich mittlerweile, das wissen ja wenige, wieder ein Problem, ne? Also nachdem der Mensch sie fast, nicht komplett, aber sehr ausgerottet hat und wegen Elfenbein und also Stoßzähnen und aber auch Fleisch, wurden sie ja unter Schutz gestellt und mittlerweile geht es denen ja wieder in Teilen Afrikas, nicht überall, aber vor allem da oben. Rund um Botswana so gut, weil sie ja geschützt wurden, dass es wieder fast zu viele werden.
Ja, wir haben das auch gesehen. Also wir sind dann ja quasi noch ein bisschen weiter gefahren, ja auch noch nach Kasane, da kann ich auch gleich nochmal was von erzählen. Haben noch einen kleinen Abstecher nach Simbabwe gemacht, zu den Victoria-Fällen,
genau. Ja.
Genau. Aber wir hatten das in den Pans haben wir das gesehen, also in den Salt Pans, da waren wir auch bei den Baobab-Bäumen auf dem Campingplatz und da haben die um die Waschhäuser wirklich so kleine Poles errichtet. Ne? Also da hattest dann quasi so eine Betonplatte und da steckten dann überall so Metallspikes raus, damit die Elefanten halt nicht die Waschhäuser kaputt machen, weil die hören und vielleicht riechen das ja auch natürlich.
Ja, vor allem wollen die das Wasser. Genau.
Und wir hatten wirklich dann auch Besuch von einem Elefantenbullen, also wir hatten den Stellplatz quasi direkt hinterm Waschhaus und der hat dann doch irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube es war ein Abflussschacht oder sowas im Boden gefunden, wo noch so ein bisschen Wasser drin war und dann hast du halt abends immer so die Schlürfgeräusche gehört, weil er wirklich versucht hat, mit seinem Rüssel dann noch das Wasser da rauszuholen. Und auch ansonsten schon diverse Geschichten von Campingplätzen gehört beim Buchen, so ja, ihr könnt Evolution Nummer, weiß ich nicht, XY nicht benutzen, weil die Elefanten haben halt letzte Woche irgendwie das Klo zerstört, weil da Wasser drin war und jetzt gibt's es halt nicht mehr.
Ja, aber ich meine, wie cool ist es denn, im Dachzelt zu schlafen und ein Elefant schleicht an dir vorbei?
Ja, auf jeden Fall. Also ich zehr da auch immer noch total von und das ist auch tatsächlich was, was ich mir genauso ausgemalt habe. Und ich finde es wirklich cool, dass das dann auch so passiert ist, weil manchmal hast du ja dann ja auch an so einen Urlaub, gerade wenn du den selber planst und dich da so, ich sag mal, richtig reinsteigerst, Erwartungen und wirst dann vielleicht so ein bisschen enttäuscht, aber das kann ich überhaupt nicht bestätigen bei der Reise. Also wir haben wirklich alles und viel mehr bekommen, was wir uns irgendwie erhoffen konnten. So schöne Momente einfach, so schöne Eindrücke. Wir hatten auch quasi das war auch in den Salt Pans, ich würde mal sagen, fast ein handzahmen Jackal, der da rumgelaufen ist an der Campsite. Der ist dann abends zu uns ans Feuer gekommen und ist da so ein bisschen rumgeschlichen, hat, glaube ich, auf das ein oder andere Stück vom Brei gehofft, was ihm dann irgendwie noch zufällt. Und das fand ich auch total schön, weil die siehst du ja sonst eigentlich nur so von etwas weiter weg. Ich würde mal behaupten, dass die auch relativ scheu sind.
Sie wurden vorher richtig krass gefüttert und sie haben sich an die Menschen gewöhnt, was ich in dem Fall so anhört.
Ja, wahrscheinlich war das der Grund. Ja, ich glaube auch, dass der schon den ein oder anderen Knochen vom T-Bone irgendwie dazu geworfen bekommen hat und sich vielleicht gedacht hat, okay, jetzt ziehe ich ein, ist cool.
Ja, muss man aufpassen. Jackale haben viel Tollwut. Ist immer so eine Sache bei Schakalen. Aber wart ihr auch in der Moremi?
Genau, also wir waren quasi an der Grenze von Moremi und Shobi. Also wir sind dann, das war unser letzter Stop in Botswana quasi, dass wir noch Richtung Okavango gefahren sind von Maun aus. Haben eine Nacht in Maun übernachtet und hatten dann 2 Nächte direkt am Kwai River. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber das ist ja quasi so dieser Teilfluss zwischen Moremi und Shobi. Und haben da auf einem Campingplatz übernachtet. Also das war ein Sandpit quasi. Wir hatten ein Sandpit neben einem Baum und haben da irgendwie unser Zelt aufgehängt oder aufgestellt, unsere Hängematten aufgehängt und waren dann mehr oder weniger direkt am Fluss. Also ich würde mal sagen so, ich bin unglaublich schlecht im Schätzen, 100 Meter vielleicht vom Fluss entfernt, 80 Meter. Und haben da natürlich auch noch total viel gesehen. Also wir sind den einen Morgen aufgewacht und es waren einfach am Fluss 4 Wild Dogs, die da rumgelaufen sind. Das ist ja so, also ich habe die vorher noch nie gesehen und auch Jonathan hat die nie gesehen, immer nur gehört. Und super, super schön. Dann war auch noch eine große Elefantenherde da und wir haben uns dann im Sicherheitsabstand mit gedeckter Kleidung relativ nah an die Büsche gesetzt, auf so 2 Campinghocker und haben die locker einfach 1,5 Stunden beobachtet. Und es war so schön, die einfach, ja, trinken zu sehen, fressen zu sehen. Es waren auch Kälber dabei, deswegen haben wir uns sehr ruhig verhalten. Genau, wir haben eine Giraffe gesehen morgens beim Wasserholen. Wir wollten irgendwie abwaschen, haben Wasser geholt aus dem Fluss und dann stand da auf einmal eine Giraffe auf der Straße und Jonathan ist nachts irgendwann oder früh morgens von irgendwas aufgewacht, ist dann quasi aus dem Dachzelt runter und dann lief halt so in 50 Meter Entfernung auf der Straße einfach ein Hippo lang. Es kam gerade vom Grasen und
gefährlich.
Gefährlich auch, ja. Dumb ways to die. Aber es ist Wahnsinn, was man da alles sieht.
Aber vor allem Wild Dogs ist so besonders. Ne? Es gibt ja nur noch so, also je nachdem, welchem Buch man traut, zwischen 3.000 und 6.000 Individuen auf dem afrikanischen Kontinent, von denen ungefähr 600 bis 1.400 Tiere halt, wie sagt man denn, sich fortpflanzen können. Die haben eine sehr, 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 sehr komplizierte Struktur. Nur die Leithunde können tatsächlich Junge kriegen, weshalb es so schwer ist und so wenige gibt. Und Wildhunde zu sehen, ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und in Botswana sind die Chancen am höchsten in ganz Afrika. Und es ist toll, dass ihr welche gesehen habt. Also bei uns im Camp, im Kwapa, im Okavango-Delta haben wir ja damals auch 3 Rudel gehabt, wo wir mehr oder weniger, je nachdem welcher Zahl man traut, 10%, 1% von der ganzen Population gesehen hat. Und das ist halt schon total irre.
Ja, das ist Wahnsinn. Ja, wir haben auch auf der Straße direkt welche gesehen, also auf der Tar Road, als wir Richtung Nata gefahren sind. Da standen auch auf einmal mitten auf der Straße 4 Wild Dogs.
Das ist so cool.
Und wir sind da einfach dran vorbeigefahren und die waren Meter vom Auto weg.
Das ist so cool, weil das ist so jeder, der an Safari der denkt immer erstmal, ja, ich möchte Elefanten sehen, ich möchte Giraffen sehen, ich möchte Löwen sehen, ich möchte Leoparden sehen, ich möchte Geparden sehen und so weiter. Und der Wild Dog, der erscheint in dieser Liste gar nicht, weil der überhaupt irgendwie gar nicht bekannt ist. Und dabei ist Wild Dog viel, viel, meiner Meinung nach, besonderer als alle anderen Tiere, die man vorher erwähnt hat, weil sie halt eben so sehr vom Aussterben bedroht sind. Also second most endangered carnivore, also das zweit am meisten
bedrohte, ne?
Ja, bedrohte Fleischfresser der Welt. Also ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool.
Ja. Ja, was mich so ein bisschen gewundert hat, ich glaube, die konnten unser Auto nicht sehen. Also die haben unsere Stimmen gehört, als wir da saßen. Wir haben dann die Fenster runtergemacht, haben uns ja trotzdem ruhig verhalten, aber ich wollte halt gerne auch ein paar Fotos machen, logischerweise.
Wart ihr vorher da oder wart ihr vor den Tieren da? Nee, oder?
Die standen auf der Straße und wir haben dann natürlich abgebremst. Also wir sind so, ich würde mal sagen, 100 gefahren auf der Straße vielleicht. Und du kannst ja ewig weit gucken, deswegen. Und wir haben dann gesehen, okay, da ist irgendwie was auf der Straße und wir haben erst gedacht, okay, vielleicht sind das Jackale oder irgendwie sowas. Und dann haben wir aber diese auffällige Musterung gesehen von den Wild Dogs. Und dann meinte Jonathan, nee, das sind Wild Dogs und war halt auch völlig geflasht. Und ich wusste diese ganze Background-Story nicht, die du gerade erzählt hast, also wie bedroht die quasi dann auch sind. Und fand das dann total atemberaubend, dass wir die Gang quasi sehen. Und ja, wir sind dann mega langsam etwas näher rangefahren, haben trotzdem Sicherheitsabstand gehalten. Und die sind dann aber immer weiter an unser Auto rangekommen und dann, als wir später losfahren wollten, auch ein Stück mitgelaufen quasi. Aber die haben immer wieder zum Auto hochgeguckt, wenn wir was gesprochen haben. Aber die haben das Auto an sich irgendwie nicht richtig wahrgenommen. Ich kann mir das nicht richtig erklären. Aber die sind immer so ein bisschen darum rumgeschlichen und wie gesagt auch sehr nah rangekommen. Und ich hätte vermutet, dass die eher Angst haben. Weil ich meine, so ein Auto ist ja relativ groß und sehr hoch und riecht vielleicht auch ein bisschen komisch.
Also grundsätzlich kennen fast alle Tiere Autos, weil sie die Interaktion mit dem Auto immer schon gehabt haben, von klein auf. Also egal, ob im Reservat, wo halt Land Rover oder halt einfach so die Geländewagen halt irgendwie rumfahren. Und deshalb, die wissen die halt, okay, vor diesem Ding, vor diesem Kasten muss ich jetzt keine Angst haben. Und es ist tatsächlich so, dass sie halt habe ich auch diese Erfahrung gemacht mit Wild Dogs, dass sie sehr, sehr nahe kommen und riechen. Und hören und einfach so, keine Ahnung, das Individuum im Auto vielleicht riechen wollen oder riechen wollen, wo ist dieses Fahrzeug irgendwie gewesen. Und sie können sehr, sehr neugierig sein.
Schön.
Ja. Und ihr seid dann weiter ins Delta.
Genau, also das war tatsächlich unser letzter Stopp. Also wir sind dann quasi von Wapwata, was ich ja vorhin schon angesprochen habe, Richtung Kasane gefahren, haben dann quasi einen Abstecher, also so einen Tagesausflug gemacht nach Simbabwe und haben uns dann erstmal die Victoria Falls angeguckt, was auch wirklich nochmal sehr beeindruckend war tatsächlich, muss ich sagen. Also ich war noch nie in Amerika und habe da zum Beispiel die Niagara-Fälle gesehen oder so. Also ich habe überhaupt gar keinen Vergleich, deswegen war das für mich unglaublich toll. Und dann sind wir quasi Richtung Süden gefahren, also in die Salt Pans über Nata und sind dann nach Maun, haben da einen Tag in Maun verbracht und sind dann wirklich nach Kwai, also ins, das ist ja so ein Ausläufer vom Okavango-Delta. Also wir waren jetzt nicht richtig mittendrin, sondern eher so ein bisschen am Rande, aber es war trotzdem unglaublich schön, auch was wir da so erleben durften, diese ganze Atmosphäre einfach. Du liegst in der Hängematte neben deinem Dachzelt und siehst irgendwelche Papageien im Baum. Dann hörst du auf einmal irgendwie eine Giraffe, die an den Mopani-Bäumen da am Rumknabbern ist oder irgendwelche Elefanten. Das ist einfach nur unglaublich schön.
Ja, also Kwai habe ich mir auch zwei Campsites gespeichert. Tatsächlich habe ich gerade gesehen bei Google Maps, weil das halt eben, das ist halt der beste Ort, der nächste Ort zum Okavango Delta, weil du ja als so nicht reinkommst, ne?
Genau.
Sonst müsstest du halt eine fette Lodge oder halt eben mit uns reisen.
Genau, ja. Also nachdem ich erfahren habe, was du da alles so wirklich machst, muss ich also wirklich, to be honest, gestehen, das steht auf meiner Bucketlist. Wir haben uns aus Kostengründen gegen so eine krasse Lodge tatsächlich auch entschieden, weil wir gesagt haben, okay, das ist auch einfach flapsig gesagt, hell oder auf Sprit, was du da irgendwie rausballerst. Also wir sind jetzt insgesamt 6.700 Kilometer gefahren in den 15 Tagen.
Ja.
Und das ist halt schon wirklich super viel. Und wir haben gesagt, okay, also wiederkommen können wir uns auf jeden Fall vorstellen nach Botswana und dann auch mal wirklich so richtig ins Delta rein. Aber ich sag mal so, für die erste Reise, das, was wir da mitnehmen durften, war einfach schon gigantisch. Und also ich weiß nicht, welche Campsites du abgespeichert hast. Wir waren bei Magoto.
Ja, genau, die auch.
Und
MK10.
Also, ja, genau. Das ist der Wahnsinn.
Ja. Also mal ganz kurz. Also ihr seid 6.000, wie viel? 6.000?
Ich habe es mir aufgeschrieben. 6.728 Kilometer.
In 15 Tagen.
15 Tagen.
Jetzt muss man natürlich für den Laien, der jetzt zuhört und sagt erstmal so, what the fuck, sagen, ihr seid von Stellenbosch bis nach Rundu in einem Stück durchgefahren, 2 Tage, ne? Das sind
schon mal 2000.
Ein bisschen mehr sogar, glaube ich, ne? Also, ne? Ja. Also Und ihr seid dann quasi auch vom Okavango-Delta wieder durchgefahren runter, mehr oder weniger, oder einen Stopp gemacht, oder wie war das?
Genau, also wir haben drei sogar gemacht. Also wir sind als wir aus dem Delta wiedergekommen sind, haben wir noch eine Nacht in Maun übernachtet, weil ich ursprünglich nämlich eigentlich gerne mit so einem klapprigen Doppeldecker-Buschflugzeug nochmal übers Delta fliegen wollte. Das war aber leider nicht möglich, weil irgendwie alle Flugzeuge zur Wartung gegeben wurden und die auch irgendwie ein Shortage an Piloten hatten vor Ort. Also es gab irgendwie keine Piloten, die diese Flugzeuge fliegen konnten, haben sie uns zumindest gesagt. Und wir haben uns dann für einen Helikopterflug entschieden. Wollte ich eigentlich nicht so, weil in meinem Kopf irgendwie dieses Bild war, okay, Helikopter, so das typische Touri-Ding. Und wenn ich mit so einem Flugzeug darüber fliege, dann fühle ich mich eher so wie in den ganzen Filmen, die ich mal geguckt habe. Das war irgendwie noch so ein Traum von mir. Aber es war richtig, richtig cool. Also wir hatten die Türen komplett ab von dem Heli und waren auch nur zu zweit und sind dann da nochmal rüber geflogen und haben wirklich auch noch unglaublich viel gesehen. Wir haben Hyänen gesehen, tatsächlich. Mega. Das war total cool, weil der Pilot irgendwie noch so meinte, so ja, wir haben halt nach Löwen gefragt, weil ich habe wirklich noch nie, also klar, typisch Klischee, aber ich habe noch nie wirklich nah Löwen gesehen in der ganzen Zeit und bei den ganzen Ausflügen, die ich gemacht habe.
Auch auf der Tour nicht?
Auch auf der Tour nicht. Wir haben keine Löwen gesehen.
Dude, ihr müsst mitkommen.
Ja, ich merke schon, wir buchen uns ein bei dir.
Auf jeden Fall. Ich zeige euch ganz viele Löwen.
Ja. Genau. Und dann hatten wir das halt angefragt und er meinte so, ja, also Löwen sehen wir hier so viermal die Woche. Was richtig, richtig schwer ist zu sehen, sind Spotted Hyenas. Siehst du fast nie. Und dann sind wir halt losgeflogen und waren, glaube ich, so 15 Minuten in der Luft, haben irgendwie ein riesiges Krokodil gesehen und ein paar Elefanten und Büffel und Giraffen und was weiß ich. Und dann meinte er erstmal so, ach, guck mal, das sind, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, irgendwas anderes auf jeden Fall. Und das waren Hyänenjunge. Die haben wir auch so für, ich denke mal, 10, 20 Sekunden gesehen, dann sind die in ein Erdloch rein. Und dann haben wir aber noch die Eltern gesehen und danach lagen noch mehr Hyänen irgendwie im Schatten und dann waren noch welche am Fluss. Also wir haben, glaube ich, insgesamt 12 Hyänen gesehen.
Wie tief seid ihr denn geflogen?
Bitte?
Wie tief seid ihr denn geflogen?
Was hat er gesagt? 200 Meter oder
okay,
so?
Okay, krass. Genau. Aber ihr habt dann nur Punkte gesehen, oder?
Ich hatte halt ein großes Objektiv dabei, ein 500 Millimeter Teleobjektiv dabei, genau. Aber wir hatten zum Glück auch einen Piloten, der sich relativ gut so über dieses ganze Tierleben belesen hatte. Also kannte sich da relativ gut aus, also welche Tiere zum Beispiel auch zusammenstehen, um sich Schutz zu geben oder dergleichen. Also da hat er echt ein paar coole Stories erzählt und hat die dadurch dann, glaube ich, auch erkannt. Auf die Höhe. Ja. Genau. Nee, das war echt cool. Ja, und dann sind wir quasi, nachdem wir diesen Stop dann noch in Maun gemacht haben, sind wir dann Richtung Marienthal gefahren und haben da nochmal übernachtet. Dann tatsächlich auch nicht im Dachzelt, sondern wir haben uns über ein sehr schönes Reiseunternehmen noch zwei Lodges gebucht. Jonathans Vater hat sich nämlich nach seinem Pastor-Dasein, nenne ich es jetzt mal, mit einem Reiseunternehmen selbstständig gemacht, die sich halt auf Südafrika-Reisen am Anfang spezialisiert haben. Und da haben wir uns dann noch zwei Unterkünfte gegönnt, einmal in Marienthal und dann einmal noch am Fish River Canyon, weil ich nämlich zum Beispiel auch den Fish River Canyon noch nie gesehen habe. Und das wollten wir irgendwie gerne noch mitnehmen. Und dann,
man muss dazu sagen, also ihr seid wieder zurück nach Namibia, ne? Also ihr seid
wir sind dann
Marienthal und Fish River ist in Namibia.
Genau, das ist in Namibia und dann von da haben wir noch einmal die Grenze überquert zurück nach Südafrika dann und haben den letzten Campingstopp dann in den Zederbergen gemacht.
Ah, ist so schön dort.
Ja, es ist auch richtig toll. Also wir haben auch einen schönen Campingplatz da gefunden, wo wir gesagt haben, okay, das ist auch für so einen Wochenendausflug nochmal ganz toll, weil die Zederberge sind ja von Stellenbosch so 3 Stunden Fahrt ungefähr entfernt, 2-3 Stunden. Und das lohnt sich echt. Wir wollten am nächsten Morgen auch eigentlich noch wandern gehen, aber es war leider total bewölkt und graupelig und irgendwie so 10 Grad. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, wir fahren nach Hause, wir holen unseren Hund wieder ab aus dem Hotel. Der freut sich auch, der war auf einer Farm so lange, weil den darfst du ja natürlich in die ganzen Nationalparks nicht reinnehmen.
Ja, sonst kommt der nicht mehr zurück.
Nee, genau, der geht dann Party machen und freut sich seines neuen Lebens.
Ich habe eher an was anderes gedacht.
Ja, vielleicht so nach 10 Minuten ist es.
Hättest du vielleicht mal einen Löwen gesehen?
Wir haben Ridgeback, also vielleicht wäre er auch auf die Jagd gegangen. Okay, ja, gut, okay. So als Löwenhunter. Ja,
stimmt. Aber ich muss nochmal ganz kurz zurück aufs Okavango-Delta. Also das ist schon richtig cool, wenn man so einen Flug macht, ne? Weil das Delta eine ganz andere Landschaft ist und man sieht die, finde ich, erst von oben so kommt die so rüber mit diesen ganzen Palmen und so, ne? Also diese Fawn Palm Trees und so. Das ist eine ganz, ganz besondere Landschaft und die so komplett anders ist als alles das, was man halt im sonstigen Afrika sieht.
Ja, auf jeden Fall. Also mich hat das auch total gereizt, tatsächlich auch von einer von der wissenschaftlichen Ebene. Ich habe mal ganz früher in meinem Lehramtsstudium, bevor ich so übergewechselt bin zu dem, was ich jetzt mache, habe ich Geografie studiert. Und deswegen war das auch schon so, allein diese ganzen Verzweigungen, diese Verästelung, dass einfach der Okavango in einem Delta endet und dann du einfach diese grüne Wiese hast auf einmal. Dieses unglaublich riesige Delta, was ja so ein wunderbarer Lebensraum einfach ist, für so viele Tiere mit diesen Swamps und was du auch gerade gesagt hast, ne, diese Ansammlung von Büschen und Bäumen, diese ganzen Mopani-Bäume, die da rumstehen. Und es ist zwar schön, wenn du durchfährst, aber von oben, ja, es ist nochmal beeindruckender, würde ich fast sagen.
Ganz, ganz besonders. Aber vor allem ist halt eben, wenn du Geologie studiert hast, es ist ein total fragiles Ökosystem, ne? Also es ist ja alles, fast alles, Granitboden, der ja überhaupt nicht fruchtbar ist. Und der einzige Grund, warum das so üppig grün ist, ist natürlich wegen des Wassers. Also du hast einerseits hast du im, mal kurz überlegen, im Sommer hast du die Regenzeit, weshalb alles so schön grün ist. Und im Winter hast du die Trockenzeit, aber da kommt natürlich der Okavango. Also das Wasser aus den Bergen Angolas, weshalb es dann halbwegs grün ist. Ja, also einfach wirklich was ganz Besonderes. Und es ist unglaublich fragil, weil ja zum Beispiel der Okavango, der ja durch Namibia und halt eben aus Angola kommt, wo andere Länder halt irgendwie so ein bisschen Kontrolle über das Wasser haben. Und Namibia überlegt seit eh und je, Wasserwerke halt in den Fluss zu bauen, um halt eben was, also Strom aus Wasser zu erzeugen. Irgendwie auch Probleme bringen würde mit diesen ganzen Mineralien, die dann gestoppt werden, ne? Die wichtig für diesen Boden da unten sind. Und das ist total, total
spannend. Das wusste ich so gar nicht.
Also das wusste ich vor meiner Ausbildung natürlich auch nicht. Und das ist total, total cool, wie sich das so entwickelt hat. Und vor allem, wie alles zusammenhängt.
Ja.
Und das ist total, total irre. Und jetzt muss ich noch eine Frage abschließend. Also jetzt habt ihr diese 6.000 Kilometer, von denen ihr plus minus so 2.000, 2.500 da in Botswana gemacht haben, beziehungsweise Kaprevi und Botswana. Wie teuer war das?
Hui, ich wollte tatsächlich noch mal zusammenrechnen, die Tage, weil wir haben abgerechnet, aber wir haben das alles in so eine Calculator-App quasi eingetragen. Ich kann es dir tatsächlich gar nicht genau sagen. Wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, mit Unterkünften, mit allem drum und dran, Einkäufen, vielleicht so 3.000 Euro.
3.000 Euro.
Mit Sprit und so.
Ja. Das ist relativ günstig, weil man ja halt mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs gewesen ist, muss man dazu sagen. Und halt eben halt auch außerhalb des Okavango-Deltas. Ne? Also Okavango-Delta, da musst du ja so 1.500 bis 2.000 Euro pro Nacht pro Person rechnen, je nachdem, in welcher Lodge du unterwegs bist.
Ja.
Das ist natürlich echt. Und ich habe gestern tatsächlich ein Gespräch gehabt mit jemandem, die mitkommt auf unserer Reise nächstes Jahr. Und unsere Reise, du hast sie ja auch gesehen, wir gehen ja 7 bis 14 Tage, man kann ja entscheiden, ob man eine Woche oder 2 Wochen machen möchte ins Delta, ist günstig. Also sie ist teuer, aber sie ist super, super günstig, weil wir natürlich in einem, in Anführungsstrichen, primitiven also einfach ein Camp in einem Ausbildungscamp sind und nicht in so einer fetten Lodge. Also bei uns kostet, glaube ich, die Nacht so ungefähr 300 Euro, während so eine fette Lodge halt eben, wie gesagt, richtig, richtig viel kostet. Aber es ist so, ist meiner Meinung nach, ohne jetzt, obwohl ich Werbung mache, aber ohne zu krass Werbung zu machen, die günstigste Art und Weise, ins Delta zu kommen.
Ja, nee, würde ich definitiv auch so unterschreiben. Also alles, was du da buchen kannst, ist schon wirklich sehr high class. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, mir würde so eine Nacht oder zwei würde mir gefallen, aber ich finde dieses Back to the Roots, dieses, was wir jetzt halt auch wirklich gemacht haben, du wachst irgendwie im Dachzelt auf und siehst dann da morgens direkt was und bist irgendwie so ein bisschen, ja, bist direkt mittendrin. Also bei einer Lodge habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, es ist total schön und klar, du sitzt da dann auch auf der Terrasse und kannst was beobachten, aber ich habe dann das Gefühl, man ist noch so ein bisschen mehr in der Wildnis, wenn man mit einem Dachzelt unterwegs ist. Ja. Und das finde ich total toll.
Absolut. Also das ist halt eben, bei uns ist es halt eben auch so im Camp, dass du halt so eine Eimerdusche hast. Du hast kein fließend Wasser. Du musst dir immer dein Wasser holen. Du hast Strom über Solar. Und du bist halt die ganze Zeit mitten im Delta, ne? Also als ich meine Abschlussprüfung geschrieben habe, da sind die Wild Dogs durchs Camp gerannt und haben eine Antilope gejagt. Das ist einfach total irre. Also nachts bin ich aufgewacht, weil ein Leopard durch den Busch gelaufen ist. Oder ich bin mal aufgewacht, weil ein Büffel, also du musst dir vorstellen, du hast so große Zelte, wo du drin stehen kannst. Und ich wach auf und denke mir so, oh, irgendwie höre ich doch hier irgendwas. Und mach die Taschenlampe an. Und normalerweise siehst du ja das Licht außen auf dem Feld.
Ja.
Diesen Lichtstrahl. Und irgendwie wurde nur mein Zelt angeleuchtet, weil es sofort reflektiert hat. Der Büffel, der stand einfach. Der
muss nah gewesen sein.
Direkt an meiner Zeltwand. Also
Albtraum.
Ich konnte den mit meiner Taschenlampe berühren. Und als ich dann irgendwann kapiert habe, in meinem Halbschlaf, was die Sache ist, habe ich natürlich sofort ausgemacht, habe mich wieder zur Seite gelegt. Ich habe gedacht, so ganz ruhig. Wenn der wüsste, dass er nur eine ganz, ganz dünne Zeltwand uns trennt. Crazy.
Also, aber Wahnsinn, dass der nichts gemacht hat. Also ich hätte jetzt irgendwie erwartet, das kommt so und dann habe ich die Hörner irgendwie als Abdruck in der Zeltwand gesehen, so ungefähr.
Also das war so krass.
Ja, glaube ich. Wahnsinn.
Und einfach so jede Nacht hörst du die Löwen. Jede Nacht. Aber die habt ihr gehört, oder?
Wir sind uns nicht sicher, ob es Elefanten waren, die sehr laut geschnauft haben oder ob es Löwen waren. Also da fehlt mir tatsächlich oder uns tatsächlich das Gehör für. Wir haben sehr viele Hippos gehört und wir haben den Gesang, das Geschrei von den Schakalen und von den Hyänen gehört. Das auf jeden Fall. Ja, es ist so schön. Es ist so toll. Ich finde, wenn du diese Naturgeräusche hast, da brauchst du irgendwie weder, was weiß ich, eine Meditations-App noch sonst irgendwas. Und wir haben natürlich wir haben so ein Stargazer-Zelt, wo du halt oben das Dach aufmachen kannst. Und das vielleicht noch so von mir, der Sternenhimmel in Botswana. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Also ich war schon geflasht, wo ich in Sesrium war, also in Namibia, nahe der Wüste. Ja. Und da die Milchstraße das erste Mal so richtig klar gesehen habe, ohne Light Pollution. Aber Sebastian, wir saßen da draußen am Feuer, wir haben alles ausgemacht, saßen da mit dem Cider, haben irgendwie diese Wildlife-Geräusche gehört und du siehst vom Horizontanfang bis zum Horizontende die Milchstraße mit allen Ausläufern, das ist crystal clear. Ich habe geheult vor Glück.
Ja.
Also das ist was, wo ich mir so denke, also besser geht's nicht. Du hast irgendwie diese ganzen, was du gerade beschrieben hast, diese ganzen Töne um dich rum, du bist wirklich im Busch. Also das ist wirklich auch was wir definitiv nicht vergessen werden. Und ich war danach auch so ein bisschen angefixt, dass ich irgendwie gesagt habe, wenn mir Maun auch als Stadt total gut gefällt, auch wenn du da durchfährst und du hast irgendwie dann die Locals, die in diesen Pulkis, in diesen gusseisernen Töpfen irgendwelche Stews kochen und sowas, du dir dann halt auch als Mittagessen irgendwie mal mitnehmen kannst. Ich dachte mir so, boah, so für ein Jahr, für ein halbes Jahr hier mal hin. Ich bin auch mega angefixt von dem Gedanken, Ranger-Ausbildung zu machen mittlerweile.
Kann ich nur empfehlen. Es ist eine der anstrengendsten Ausbildungen, die ich je gemacht habe, weil sie so komprimiert ist und du so unglaublich viel lernst und also boah, wie ich habe Kopfschmerzen gehabt ohne Ende.
Ja, du hast das in einem Monat oder zwei hast du das gemacht.
Ja. In 28 Tagen, 29 Tagen, das, was man in 3 Monaten lernt. Aber es war der absolute Wahnsinn. Also ich kann es nur empfehlen. Also ja, ein ganz, ganz besonderer Teil der Welt da unten. Ein sehr, sehr wilder Teil. Und ja, wie gesagt, ihr müsstet vielleicht noch ein paar Photovoltaikanlagen verkaufen. Im Mai nächsten Jahres haben wir noch 3 Plätze frei.
Es klingt sehr gut.
Aber eure Reise hört sich auch grandios an und das, was ihr da erlebt und euer Leben in Südafrika auch. Und ich wünsche euch dafür, also vor allem für das Leben in Südafrika und in Stellenbosch, alles Gute und viel Erfolg und dass alles so wird, wie es ihr euch vorstellt und dass ganz viele Photovoltaikanlagen verkauft werden, was ja das Land auch wirklich braucht.
Ja, definitiv.
Die brauchen das auf jeden Fall und vielen Dank für deine Zeit heute.
Ja, vielen Dank auch an dich. Ich fand es super schön, super spannend und ich werde mich auf jeden Fall nochmal bezüglich Botswana melden und vielleicht auch bezüglich der fixen Idee, eine Ranger-Ausbildung zu machen. Das ist, glaube ich, was Neues, was auf der Bucketlist steht.
Also ich kann das abschließend nur empfehlen, weil das, ja, also selbst wenn man nicht Ranger werden möchte, was ich ja eigentlich, also tatsächlich mache ich das ja jetzt irgendwie halbwegs beruflich, aber es ist einfach so eine Bereicherung, vor allem wenn man da unten lebt, diese ganzen Vögel und solche Sachen, so dieses im Alltag das zu implementieren und nicht nur in Afrika, sondern halt auch auf der ganzen Welt, weil man für überall was mitnimmt. Das ist schon sehr, sehr nice.
Ja, glaube ich.
Ne? Also, alles Gute und danke für deine Zeit.
Dankeschön.
Ciao. Ja, das war's auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank an Freda für deine Zeit, dafür, dass du mit uns diese tollen Erlebnisse geteilt hast. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen über Namibia und Botswana, 2 grandiose Länder. Ich liebe Botswana. Ich freue mich sehr, 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 im Mai wieder zurückzureisen und vielleicht mit euch die Zeit dort zu verbringen. Es wird ein unglaubliches Erlebnis. Und das war es auf jeden Fall für diese Woche. Nächste Woche sind wir in Europa unterwegs und zwar mit Lukas. Und Lukas ist von Deutschland aus durch Frankreich mit dem Kajak gepaddelt und dann mit dem Segelboot durch den Golf von Biscaya gesegelt. Ein krasses Abenteuer. Er hat dazu einen Film rausgebracht, der sehr lohnenswert ist. Und wir sprechen so ein bisschen über das Erlebte. Mehr dazu dann nächste Woche am 12. September. Und bis dahin. Passt auf euch auf und bleibt gesund.